Breitbandbesprechung.
Mit Smartphones und Tablets startete ja nicht nur das mobile Internet durch, auch digitale Verlagsinhalte wurden mit den allzeit vernetzten Minicomputern sehr viel präsenter. Das können Sie auch feststellen, wenn Sie in der Bahn mal auf die Displays Ihrer Mitreisenden schauen. Wenn die nicht gerade Candy Crush spielen, dann lesen die womöglich irgendwas.
Wahrscheinlich.
Die wachsenden Ökosysteme der App Stores von Apple, Google, Amazon und Co. befeuerten auch immer wieder die Hoffnung auf das große Geld im Content-Business. Apps galten lange als Heilsbringer für die Medienbranche, denn was vorher im Netz verschenkt oder mühsam durch Anzeigen finanziert wurde, das sollte per App-Kauf und per Abo endlich auch kommerziell verwertbar werden.
Ja, und besonders stark war die App-Euphorie zur Markteinführung des iPads vor 5 Jahren. Jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, um zu beten und Steve Jobs dafür zu danken, dass er die Verlagsbranche rettet. Das sagte der Springer-Chef Matthias Döpfner damals. Aber sind Apps für Medienhäuser in den vergangenen Jahren tatsächlich zum prophezeiten Retter geworden? Genau darüber haben wir mit dem Software- und Medienunternehmer Christoph Kappes gesprochen. Zuerst wollten wir von ihm wissen, welche Rolle Apps heute für Medienhäuser spielen und wo die Probleme liegen.
Es gibt eine Reihe von Problemen, die grundsätzlicher Natur sind. Das ist zum einen die Sichtbarkeit, weil als Apple mit dem iTunes Store gestartet ist, gab es ja nur 2 Handvoll von Apps. Inzwischen sind es Millionen. Das heißt, wie schaffe ich es überhaupt als Anbieter wahrgenommen zu werden? Das ist ein großes Problem für viele, viele Softwarehäuser und Entwickler und Anbieter von solchen App-Produkten. Und ein zweiter Punkt ist natürlich, dass 30% der Marge an Apple und andere Plattformanbieter abzuführen sind und sie haben dann eben auch die strategische Abhängigkeit, was mit ihnen langfristig passiert. Wenn man eBay anschaut, eBay hat die Powerseller durch Gebührenerhöhung deutlich dezimiert. Man sieht bei Amazon, wie dann auf solchen Plattformen Marketinggebühren genommen werden und von den 70%, die Verlage offiziell bekommen, bekommen sie ja nur tatsächlich einen Teil, weil Amazon über Marketinggebühren die Sichtbarkeit sich bezahlen lässt.
Also wozu brauchen wir Apps heute noch? Es gibt ja auch im Netz diese Designentwicklung hin zu responsiven Webseiten, also dass sich Webseiten automatisch so dem Endgerät anpassen, der Displaygröße anpassen. Man könnte ja eigentlich sagen, dass der Browser so die einzig wirklich notwendige Universal-App ist, oder?
Es gibt eine Reihe von technischen Gegebenheiten, die manchmal diese sogenannten nativen Apps etwas besser machen lassen. Also wenn es dann um wirklich komplexe Berechnungen geht zum Beispiel, was natürlich keine Frage von Nachrichtenangeboten ist, oder wenn es um die Einbindung von Local-Funktionen geht, wo man dann bestimmte Gerätewerte aus dem Handy auslesen muss, dann ist so eine App schon etwas besser. Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand lohnt, weil vieles inzwischen über diese sogenannten responsiven Websites auch abbildbar ist und der Fortschritt, den die Branche da auch technisch macht, schon ganz gewaltig ist. Also da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, die letzten 2, 3 Jahre vor dem ersten iPad-Hype.
Sehen Sie denn eigentlich das App-Modell und das Paywall-Modell als Gegensatz? Also dieser Paywall-Trend, der sich ja gerade immer weiter auszubreiten scheint, nämlich dass man Inhalte im Browser sehen kann, allerdings hinter einer sogenannten Bezahlschranke?
Also es gibt in Deutschland einen Trend zur Paywall oder sogenannten Mietersystemen, die dann eben in Abhängigkeiten von Volumina Geld verlangen. Damit wird ja auch die FAZ in Deutschland und auch die Süddeutsche, die es angekündigt haben, noch dieses Jahr starten. Das wird, glaube ich, auch die Landschaft ein bisschen verändern und es werden dann auch andere wieder folgen. Ich glaube aber, dass man tatsächlich als Inhalteanbieter dem Kundennutzungsverhalten sich immer entsprechend verhalten muss. Also wenn Leute Apps nutzen, dann muss man da auch ein Angebot schaffen. Die Frage ist nur halt immer, will man da auch Transaktionen, also Käufe machen und entsprechende Margen an Dritte abgeben und will man hier auch sein Kernangebot abbilden oder nur Teile davon? Das ist immer die grundlegende Frage. Ansonsten muss man heute eigentlich fast überall sein. Wir diskutieren ja in der Branche seit Wochen schon wieder, ob man nicht auf WhatsApp sein muss und auf Snapchat. Also es sind genug solche Plattformen.
Schwierige Zukunftsfrage, aber trotzdem, welche Rolle werden denn Apps in der Zukunft spielen?
Im Bereich Online ist es ja häufig so, dass Newcomer, wie zum Beispiel jetzt im Buchbereich Wattpad, was vor 2 Jahren noch keiner kannte oder eigentlich vor 1/2 Jahr noch keiner kannte, auf einmal ganz wichtig werden oder ein WhatsApp mit 500 Millionen Nutzern ja auch vor 2, 3 Jahren noch gar nicht wirklich sichtbar war. Und dann kann es passieren, dass es nicht die großen heutigen Marken sind, die auf diesem Startscreen erscheinen, sondern es sind eben neue Marken. wenn Sie heute als Newcomer aber diese Markenkraft erreichen wollen, müssen Sie in der Regel sehr, sehr viel Geld ausgeben, um diese Position auch zu erreichen. Da ist der Softwaremarkt nicht anders als andere Märkte. Sie müssen investieren, Sie müssen Marketing-Dollar ausgeben, damit Sie da mit einer hohen Sicherheit auf solche Pool-Positions bekommen.
Also Erfolg kann man sich auf jeden Fall irgendwie erkaufen, aber ja, mit harter Arbeit und Innovation ist es eher so ein Zufall, oder wie?
Ja, also im Startup-Bereich ist es völlig üblich, dass man sich in einer bestimmten Phase, wenn das Produkt eine gewisse Reife hat, sich Medienunternehmen als Beteiligungspartner holt und dann Beteiligung gegen Werbebudget tauscht. Also viele Leute, die Fernseh gucken, ich gucke jetzt nicht so viel, aber die sehen dann vor allem bei privaten Sendern regelmäßig ja Werbung für Online-Produkte und das sind in der Regel große Medienbudgets, die gegen Beteiligungen getauscht werden. Im Online-Bereich ist es völlig üblich, dass wer ein neues Geschäft aufsetzt, zum Beispiel im Retail-Bereich, also im Handel, sich vorher überlegt, wie viel Hunderttausend und Millionen er in Suchmaschinenmarketing ausgibt, wenn man eine neue Firma gründet.
Wie sehen Sie denn das Verhältnis von proprietärem und offenem Web, gerade in Bezug auf Entwicklung und Innovation?
Dass ein großer Teil des Internet-Traffics eben bei Google und bei Facebook und eben auch bei Apple landet, ist glaube ich, klar. Das gibt es auch genug Untersuchungen darüber. Das ist eine Konzentrationstendenz, wo dann Monopolartige und Oligopole eine Konzentration haben. Aus einer, sagen wir mal, konzeptionellen Sicht gibt es bei Suchmaschinenanbietern und bei sozialen Netzwerken da auch gute Gründe für, sogenannte Netzwerkeffekte, die eben dazu führen, dass es da eine Konzentration dort gibt, wo schon Leute sind. Wenn es um Inhalteangebote gibt, gibt es diese Netzwerkeffekte ja dann nicht, wenn sie nicht auf sozialen Netzwerken stattfinden. Und es gibt eher Probleme, das sieht man zum Beispiel bei der Sichtbarkeit von iTunes-Angeboten, dass man eben durch diese Millionen von Angeboten nicht mehr durchfindet. Ich glaube, dass am Ende dieser Diskussion sich das Web durchsetzt, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen technisch, weil die Webentwicklung eben doch von viel mehr Leuten betrieben wird und über einen Standard eben auch von allen anwendbar ist, sodass in der Breite Webtechnologie sich gegenüber proprietärer Technik wie etwa von Apple durchsetzt. Das ist zum heutigen Zeitpunkt eine sicherlich gewagte These, weil der Markt sieht anders aus. Zum Zweiten bietet das Internet Ordnungsstrukturen, die sich eben in solchen Stores nicht finden. Also der Link ist zum Beispiel nicht nur eine Referenz auf einen anderen Text, sondern das ist eine Möglichkeit, wie Menschen Texte ordnen oder bestimmte Suchverfahren und soziale Graphen von Menschen kontakten. Das sind alles Ordnungsmittel, wie Informationen im Internet neu geordnet werden. Und das findet auf solchen Stores eben nicht statt. Die haben dann zwar eine sehr leistungsfähige Suchmaschine, aber das war's dann auch. Und im Übrigen kann diese Information sich nicht so gut organisieren, wie eben, wenn viele im Internet daran arbeiten.
Die App als geschlossenes System hat also keine Zukunft, das sagt der Medienunternehmer Christoph Kappes. Wir haben das Gespräch mit ihm vor der Sendung aufgezeichnet.
Ja, und apropos App, ein Unternehmen setzt sich ja derzeit besonders stark für App ein. Google hat nämlich für 25 Millionen Dollar die Rechte an der Top-Level-Domain .app gesichert. Und das ist, glaube ich, klar zu sagen, so viel Geld wurde noch nie für eine Adressendung im Internet ausgegeben. Ganz schön stolze Summe.
Absolut, aber womöglich ein sehr kluger Schachzug. Christian, welche Medien-Apps hast du auf deinem Homescreen? Ich nehme an, du zählst jetzt so 20 bis 40 auf.
Ich habe auch tatsächlich erschreckend feststellen müssen, dass es sehr, sehr, sehr wenige sind und eigentlich gar keine klassischen Apps. Also wir haben auch zusammen vorhin mal über unsere Handys geguckt und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nur erstens gar keine Apps habe, sondern nur Verknüpfungen zu Websites auf meinem Homescreen und eigentlich auch nur Aggregatoren, also Dick und Hacker News taucht da auf. Okay, ZDF ist hier noch zu sehen, aber dann war es das auch schon fast.
Ja.
Und Social Media natürlich,
genau.
Beide bei uns
Facebook
sehr stark.
Facebook und Twitter, das sind dann die News-Aggregatoren-Apps, die wir dann nutzen an dieser Stelle.